Wir können doch einem Menschen das Christsein nicht absprechen. Wenn er sagt, dass er ein Christ ist, dann wird schon so sein. Und oft reden wir so, wenn Zweifel aufkommen, ob einer gläubig ist. Und natürlich sind wir dann mit Vorurteilen schnell bei der Hand und disqualifizieren jemanden, weil er ein bisschen anders ist als wir oder Dinge anders handhabt. Und auf der anderen Seite sind wir auch schnell dabei, jemanden zu vereinnahmen auf unserer Seite, der gar nicht zu uns gehört. Und das, was ich jetzt gerade gesagt habe, das sind nicht meine eigenen Worte, sondern die stehen zur Einleitung in der Lutherbibel, in der Stille Zeit Lutherbibel, zum ersten Johannesbrief. Warum zum ersten Johannesbrief? Der erste Johannesbrief ist so etwas wie ein TÜV, um herauszufinden, ob dein Glaube echt ist. Wenn einer sagt, ich bin ein Christ, dann sagt der Johannes, gut, lass uns das mal prüfen. Und zu der Zeit von Apostel Johannes hat es die Redewendung noch gar nicht gegeben, dass einer sagt, ich bin Christ. Das hört sich dann eher so an. In 1. Johannes 1, Vers 6 heißt es, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, das ist eine Umschreibung für Christsein. Oder Kapitel 2, Vers 4, wer sagt, ich habe ihn erkannt? Wenn ich ihn erkannt habe, dann heißt es, ich bin gläubig, ich bin echter Christ. Oder in 2, Vers 6, wer sagt, dass er in ihm bleibt, in ihm bleiben, das heißt, er ist ein echter Gläubiger. Das ist das Thema vom Johannesbrief. In ihm bleiben, herausfinden, ist der Glaube echt oder ist er eventuell nicht echt. Einer, der in Christus bleibt, ist ein echter Gläubiger. Ich bin ein Christ, das kann man leicht sagen, ja? Das kommt uns schnell aus dem Mund, aber kann man das bei dir auch sehen? Und so argumentiert der Johannes. Nach ihm bedeutet echt sein Bleiben. In Kapitel 1 sagt er, ein echter Gläubiger bleibt im Licht. Das heißt, er bekennt seine Schuld. In Kapitel 2 sagt er, ein echter Gläubiger bleibt im Wort. Das heißt, er lebt nach seinem Wort. Und was wichtig ist, all diese Dinge sind keine Voraussetzungen, um Christ zu werden, sondern es sind Kennzeichen, an denen sich zeigt, ob du ein Christ bist. Und ich möchte jetzt einen Text lesen aus 1. Johannes Kapitel 2, ab Vers 28 bis Kapitel 3, Vers 3. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint. Und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich gleich wie auch er rein ist. Text fängt an mit und nun, das heißt, der Johannes setzt sein Thema fort, bleiben in Christus. Und die Formulierung bleibt in ihm ist der Dreh- und Angelpunkt in seinem Brief. Es ist das Scharnier, um das sich alles dreht. Und in Jesus bleiben, das muss auch der Dreh- und Angelpunkt sein in deinem Leben. Dreht sich in deinem Leben alles darum, dass du in Jesus bleibst? Als Überschrift für die Predigt nehme ich einfach mal die ersten Worte aus Vers 28. Und nun, Kinder, bleibt in ihm. Die Frage ist, wie machen wir das? Wie bleiben wir in Jesus? Und drei Anhaltspunkte gibt uns der Text. Das erste, was er sagt, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint und wir uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Kinder, bleibt in ihm, indem er seine Wiederkunft erwartet. Johannes sagt, bleibt ihr in ihm, aber dann wird er persönlich und bezieht sich selber mit ein und sagt, damit wir Freimütigkeit haben. Wen meint er mit wir? Vielleicht geht er einfach ins Kollektiv, aber ich glaube eher, vielleicht meint er die Apostel, auch wenn die schon Jahrzehnte tot sind. So ähnlich wie es der Paulus schreibt an die Thessaloniker einmal, wo er sagt, ihr seid unser Ruhm auf den Tag Christi bei seiner Wiederkunft. Das heißt, wenn ihr Thessaloniker mit mir zusammen dem Herrn begegnet, dann werdet ihr mich zum Strahlen bringen. So wünsche ich das der Herr Jesus auch mit euch als Gemeinde, dass der Thomas einmal sagen kann, ihr seid mein Ruhm auf den Tag Christi bei seiner Wiederkunft. Dass ihr den Thomas, wenn der Herr Jesus kommt, zum Strahlen bringt, weil ihr alle dabei seid. Oder so wie Eltern oft an die Kinder appellieren, lebt so, wie wir es euch immer vorgelebt haben, macht uns keine Schande. Aber der Vers sagt, dass es bei der Wiederkunft Jesu zwei Möglichkeiten gibt, wie du vor ihm stehen kannst. Mit Freimütigkeit oder mit Scham. Was heißt Freimütigkeit? Im Neuen Testament hat Freimütigkeit meistens zu tun mit einem offenherzigen Reden. Ich habe jetzt nicht viel mitbekommen von Olympia, gell? Aber vor ein paar Tagen hat eine Kugelstoßerin aus Mannheim die Goldmedaille geholt. Und ich war beeindruckt von dieser Ilmisi, wie sie Zeugnis gibt. Ganz selbstverständlich und ganz authentisch. Bevor sie die Kugel gestoßen hat, hat sie noch gebetet und da war plötzlich ein Lächeln auf ihrem Gesicht und mit Leichtigkeit hat sie die Kugel dann auf 20 Meter gestoßen. Und beim Interview dann ganz freiherzig über Jesus Christus gesprochen. Die Goldmedaille ist nicht so wichtig. Lieder singen für Gott und Gott selber, das ist mir das Wichtigste. Sie hat ein Schild hochgehalten mit Johannes 3, Vers 16 und ihr seid alle geliebt von Gott. Das ist Freimütigkeit, aber hier geht es um Freimütigkeit bei der Wiederkunft Jesu. Was wirst du Jesus sagen, wenn du eines Tages plötzlich vor ihm stehen wirst? Hast du dir das schon mal überlegt? Wirst du ihm vielleicht nichts sagen, weil du ihm nichts zu sagen hast? Oder sagst du vielleicht nichts, weil du zu erschrocken bist, weil dir die Begegnung mit ihm gerade nicht passt, weil du sagst, ja, ich fahre doch morgen erst in Urlaub, den will ich schon vorher noch haben. Was willst du sagen? Willst du schnell noch ein Vaterunser aufsagen? Vaterunser, der du bist im Himmel geheiligt, werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Oder willst du dein Taufzeugnis vorlesen? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du sagen wirst, Herr Jesus, gerade habe ich an dich gedacht. Und jetzt stehst du vor mir, wie sehr habe ich mich auf diesen Moment gefreut. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Überleg mal, was du sagen würdest, wenn der Herr Jesus heute noch kommen würde. Vielleicht wird der Joni sagen, ich möchte erst noch die Zeltlagerbilder sortieren. Passt mir jetzt noch nicht so in den Kram. Wie sehr lebt Christus heute in mir, dass du einmal, wenn er kommen wird, ihm ganz nahe treten kannst? Was könntest du heute noch tun, dass du ihm morgen, wenn du vor ihm trittst, ihm die Augen schauen kannst? Was solltest du vielleicht heute noch tun? Ich glaube nicht, dass der Johannes uns hier Angst einjagen möchte, aber er möchte, dass dieser Tag einmal, der auf uns alle wartet, dass dieser Tag einmal der schönste Tag in deinem Leben wird. Aber es gibt eben auch die andere Option. Und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Also es gibt die Möglichkeit, dass du vor ihm stehst und du kannst ihm gar nicht in die Augen schauen. Ihr habt den Vers da stehen auf eurer Wand, aber der Vers geht ja noch weiter. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesem Grund Gold, Silber, kostbare Steine baut, oder die andere Option, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird der Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Der Paulus sagt, es gibt Menschen, da ist der Grund richtig gelegt. Sie haben einmal eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen, aber dann bauen sie auf diesem guten Fundament mit dem verkehrten Material. Es war ein Leben als Christ, aber es war kein Leben zur Ehre Gottes. Und das Ergebnis ist zwar Errettung, aber so wie durchs Feuer hindurch mit Scham. Eigentlich ein schrecklicher Gedanke, oder? Ich bin errettet, aber ich schäme mich. Was ist nach Paulus die Hilfe, dass es nicht so weit kommt? Er fügt dann hinten den Satz an, in Vers 6,16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Der Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Der Johannes wird sagen, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Kinder seid? Es geht um das Begreifen deiner Identität. Vorher haben wir das Lied gesungen, wer bist du? Jetzt fragt der Johannes, wer bist du? Wer ist Jesus für dich? Und wer bist du für Jesus? Wenn Eltern im Urlaub sind, ein paar Wochen weg, und dann rufen sie irgendwann am Tag vorher an und sagen dem Sohnemann oder der Tochter, du, morgen kommen wir. Und die Tochter denkt, ja, vor 18 Uhr kommen sie sowieso nicht. Und dann stehen sie am nächsten Tag um 12 Uhr vor der Tür. Dann ist das Wiedersehen wahrscheinlich nicht so toll, oder? Je mehr die Kinder die Eltern schätzen, je mehr die Kinder die Eltern respektieren, umso früher werden sie mit dem Putzen anfangen und umso gründlicher werden sie das tun. Und je mehr du Jesus schätzt, umso früher wirst du mit dem Putzen anfangen von deinem Leben und umso gründlicher wirst du es tun. Johannes will uns Hilfen geben, um in Christus zu bleiben. Und er sagt, und nun, Kinder, bleibt in ihm, indem ihr seine Wiederkunft erwartet. Und ich lese weiter, Vers 29 und 31. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Mir kommt so vor, als ob der Johannes hier zu einem weiteren Punkt ansetzt in Vers 29. Jetzt spricht er plötzlich von Gerechtigkeit. Und vielleicht will er sagen, wenn wir in Christus bleiben, dann zeigt sich das auch darin, dass wir gerecht sind, wie Christus gerecht ist. Aber plötzlich unterbricht er diesen Gedanken und macht einen Einschub. Und das macht der Johannes öfter. Er setzt irgendwie an, und das macht es für uns manchmal schwierig, den Johannesbrief zu lesen, und möchte irgendwas sagen, und plötzlich unterbricht er den Gedanken und greift was anderes auf. Und wenn wir hier so schauen, hier habe ich den ganzen Text, dann heißt es in Vers 29, wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Und jetzt spricht er aber nicht von diesem Gerechtsein, sondern er macht einen Einschub, wo es um die Gotteskindschaft geht. Er hat am Ende von Vers 29 gesagt, die aus ihm geboren sind. Und mir kommt es so vor, als ob der Johannes jetzt da einhakt und sagt, Mensch, da muss ich jetzt noch was sagen dazu. Aus Gott geboren sein, das ist ja so krass und so grandios, da muss ich jetzt einhaken. Und das Thema mit der Gerechtigkeit, das sehen wir jetzt hier in Vers 7, greift er erst ab Vers 7 wieder auf. Er muss erst mal drüber nachdenken, über unsere Gotteskindschaft. Begreifst du das, dass du ein Kind Gottes bist? Das wird dir dabei helfen, in Christus zu bleiben. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, und ihr macht es dadurch, dass ihr eure Gotteskindschaft begreift. Er sagt, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. In der revidierten Elberfelder und in der Luther-Übersetzung heißt es dann noch, und wir sind es auch. Und wenn der Schlachter diese Formulierung nicht drin hat, dann kommt ja der gleiche Gedanke in Vers 2 nochmal, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Welche Möglichkeiten gibt es für einen Menschen, um in eine Familie hineinzukommen? Die natürlichste ist Geburt. Ich werde in eine Familie hineingeboren. Dann gibt es eine zweite Möglichkeit, Adoption. Ich werde adoptiert und bekomme bestimmte Rechte, die in dieser Familie gelten. Und die dritte Möglichkeit ist durch eine Heirat. Ich heirate in eine Familie hinein und bekomme einen neuen Schwiegervater. Welchen Weg hat Gott gewählt, um uns Menschen in seine Familie hineinzubringen? Alle drei. Zur Hauptsache die Geburt. Geburt, Adoption und wir sind die Braut Christi, wir werden hineingeheiratet in Gottes Familie. Aber entscheidend ist der erste. Durch unseren Glauben sind wir durch den Geist Gottes hineingeboren und jetzt sind wir Kinder Gottes. Und was ist der Unterschied zu einer Adoption? Bitte? Abstammung, genau. In 1. Johannes 3, Vers 9 sagt der Johannes einen krassen Satz. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Das heißt, tut nicht permanent Sünde oder lustig weiter sündigen. Denn sein Same, hier heißt das Wort Sperma, bleibt in ihm. Durch Wiedergeburt haben wir jetzt im Unterschied zu einer Adoption Gottes Anlagen, Gottes Chromosomen, wir haben seine Gene. Der Petrus sagt es so, durch die Kraft Gottes hat er uns die überaus großen Verheißungen gegeben, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet. Wir haben göttliche Natur. Das, was so vermessen war beim Sündenfall, dass die Schlange sagt, ihr könnt sein wie Gott. Da kommt uns Gott ganz nahe, indem wir Kinder Gottes werden und seiner Natur teilhaftig. Bist du ein Kind Gottes, dann bist du ein Wunder. nicht nur, weil du die Chromosomen deiner Eltern in dir trägst, sondern weil du die Strukturen und die Gene Gottes jetzt in dir hast. Alles, was in Gott ist, sein Geist, sein Licht, seine Barmherzigkeit, seine Gerechtigkeit, all das ist jetzt auch in dir. Und das, was jetzt in dir ist, soll jetzt zur Entfaltung kommen. Stell dir mal vor, was das bedeutet. Nochmal Vers 9. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm. Das göttliche Sperma bleibt in dir. Wörtlich heißt es bleibt dauerhaft in einem Kind Gottes. Wenn du als Vater ein Kind hast, dann ist es dein Kind. Als Papa kannst du dich über dein Kind aufregen. Du kannst vielleicht seinen Namen ändern. Du kannst es entderben. Du kannst es aus dem Haus schmeißen. Du kannst es vielleicht auf den Mond schießen, wenn du das nötige Geld dafür hast. Aber eine Tatsache kannst du nicht ändern, dass es dein Kind ist. Du kannst deine Veranlagungen und Chromosomen, die in diesem Kind stecken, du kannst es nicht aus dem Kind herausschneiden. Und der Gedanke ist für mich so radikal. Du darfst dir einen Christen nicht jemanden vorstellen, der irgendwann einmal ein Übergabegebet spricht und sein Leben dem Herrn übergibt und dann versucht halt ein bisschen besser zu leben als der Rest der Welt. Das ist viel zu mager. Es geht nicht um Reformation. Ein Christ ist keiner, der versucht, jetzt Gottes Gebote zu halten oder Kirchengebote, die ihm vorgeschrieben werden. Nein, ein Christ ist ein wiedergeborener Mensch mit ganz neuen göttlichen Veranlagungen und mit der Möglichkeit, ein Leben jetzt ganz zur Ehre Gottes zu führen. Du bist verwandt mit Gott und zwar ersten Grades. Und das verpflichtet. Schau dich mal an, bist du ein Kind Gottes? Wenn du dir ein Bild davon machen willst, wie gut jemand das Christsein versteht, dann versuche herauszufinden, wie er mit dem Gedanken umgeht, dass er ein Kind Gottes ist. Wie gehst du mit dem Gedanken um, dass du ein Kind Gottes bist? Naja, ich habe mal, den Herrn aufgenommen in meinem Leben, jetzt gehe ich halt in die Gemeinde und schon hat sich schon ein bisschen was verändert in meinem Leben und jetzt warte ich halt, bis Jesus wiederkommt. Viel zu schwach. Und wie sind wir nach 1. Johannes 3, Vers 1 zu Kindern Gottes geworden? Johannes sagt, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen. Er hat uns nicht nur geliebt in Gedanken, sondern er hat uns diese Liebe erwiesen. Ich habe von einer Mädel gehört, mittlerweile ist sie eine erwachsene Frau, die ist weggezogen von zu Hause, hatte Jahrzehnte keinen Kontakt zu ihren Eltern. Und plötzlich kam ihr der Gedanke und hat ihren Eltern einen langen Brief geschrieben. Und am Ende hat sie geschrieben dann, danke, denn mein Leben ist ein Frucht eurer Liebe. Und ich glaube, bei den meisten von euch wird es so sein. Du darfst zu deinen Eltern sagen, danke, mein Leben ist ein Frucht eurer Liebe. Und genauso ist es im geistlichen Bereich. Seht, der Johannes ist überrascht, schau, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir jetzt Kinder Gottes heißen sollen und es nicht nur heißen, sondern sind. Du bist eine Frucht seiner Liebe. Er hat seine Liebe in uns eingepflanzt, er hat sie durch den Heiligen Geist in uns injiziert. Und was uns wirklich zu Kindern Gottes macht, ist die Tatsache, dass der himmlische Vater sie uns schenkt und wir sie in aller Demut und Sündenerkenntnis haben schenken lassen. Und jetzt bist du göttlicher Natur und gehörst nicht mehr zu dieser Welt. Und komprimiert finden wir diese Liebe am Kreuz von Golgatha, wo einer stirbt, damit du sein Leben bekommst. Wir können nicht Kinder Gottes sein, wenn wir von unseren Veranlagungen her nicht sind wie Gott. Er legt seine göttliche Natur in uns hinein, damit wir seinem Sohn ähnlich werden können. Das ist dein Status. Und das Staunen darüber, über deinen Status, das wird in deinem Leben ein Gradmesser dafür sein, wie eng du in Christus bleibst. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, indem ihr eure Gotteskindschaft begreift. Wow, ich sehe eure Begeisterung. Und ihr seid darüber so begeistert, du bist darüber so begeistert, dass du jeden Tag diesem Herrn deine beste Zeit widmest. Und du bist darüber so begeistert, dass du jeden Sonntag voller Freude in den Gottesdienst gehst und alles andere hinten lässt. Keine Wanderung in die Berge oder irgendein Sportevent oder sonst irgendwas. Weil dich das so begeistert. Und darüber bist du so begeistert, dass du das auf keinen Fall für dich behalten kannst. Vielleicht gibt es bei einigen den Gedanken jetzt, ja, dann müssten doch die anderen Menschen auch von uns begeistert sein. Nein, es ist nicht so. Deswegen sagt der Johannes hier im Zusatz, darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Die Welt wird darüber nicht begeistert sein. Und wenn Besucher in die Gemeinde kommen, dann haben sie einen Maßstab, einen weltlichen Maßstab. Bei uns ist es jedes Mal so, dass sie uns dann Zeugnis geben, hey, das, was wir bei euch sehen, wie ihr anpackt und zusammenhelft, das findet man sonst in der Welt nicht. Aber das ist schon das Einzige, was sie sehen. Weil sie ihn nicht kennen. Aus der Sicht der Welt bist du nämlich, gelinde gesagt, ein bisschen deppert. Mehr oder weniger eine Lachnummer. Warum? Weil es verborgen ist, Vers 2. Weil es noch nicht offenbar ist, was wir sein werden oder was wir in Wirklichkeit sind. In der Welt will jeder sein eigener Gott sein, aber keiner will Gottes Kindschaft. Wir sind Gottes Kinder und wollen der Welt die Gotteskindschaft schmackhaft machen, oder? Und es geht nur über unser Leben. Die Gotteskindschaft ist für die Welt ein Mysterium, weil das offenbar werden kommt erst später. Und trotzdem sagt Vers 2, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und es ist nicht so, dass du jetzt zu 60% Kind Gottes bist und in 10 Jahren bist du es dann vielleicht zu 65%. Und wenn Jesus dann wiederkommt, dann bist du endlich zu 100% Kind Gottes. Nein, du bist es jetzt zu 100%. Aber was das alles beinhaltet, das wissen wir erst bei der Wiederkunft Jesu. Dann komme ich nämlich aus meinem alten Gefäß heraus und ich werde hineinversetzt in ein neues Gefäß, das ihm gleich sein wird. Und in diesem neuen Körper kann sich dann mein ganzes göttliches Leben, das mir vom Herrn geschenkt ist, das ich nicht aus mir selber habe, kann sich dieses Leben dann entfalten. Und ich werde ihm ähnlich sein. In Vers 28 und Kapitel 3, Vers 2 sagt er, Jesus wird erscheinen. Das Zweite, wir werden ihn sehen, wie er ist. Und das Dritte, wir werden ihm gleich sein. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint. Bleibt in ihm und ihr macht es dadurch, dass ihr seine Wiederkunft erwartet. Und denkt dran, es kann meines Erachtens von meiner Theologie her heute oder morgen sein. Und die Zeichen der Zeit deuten sehr stark darauf hin. Wisst ihr nicht, was noch erfüllt werden müsste? Bleibt in ihm, wie mache ich das? Indem du deine Gotteskindschaft begreifst. Verstehst du wirklich, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein, mit Gottes Veranlagungen in dir? Und das Dritte liegt jetzt auf der Hand, was jetzt kommt. Das lesen wir in Vers 3. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich auch gleich, wie er rein ist. Also Vers 2 bringt uns zu Vers 3. Weil wir eine noch verborgene Herrlichkeit haben, die erst in Zukunft voll zur Entfaltung kommt, deswegen will ich an dieser Entfaltung heute schon arbeiten. Ich möchte mit der Entfaltung heute schon anfangen. Und jeder, der diese Hoffnung hat, hast du diese Hoffnung, dass du einmal vor Jesus stehen wirst und dass du ein Kind Gottes bist, mit all den wunderbaren Anlagen Gottes in dir, wenn du jeder, der diese Hoffnung hat, dann wird sich das in deinem Leben zeigen, indem du dich reinigst. Wir würden sagen, heiligst. Hier haben wir den Punkt der Heiligung. Wir haben vorhin gesehen, dass wir durch Gottes Liebe von Neuem geboren werden und neues Leben empfangen haben. Und dieses neue Leben soll sich jetzt entfalten. Und dann merke ich eins. Meine schlechten Anlagen, die ich von meinen Eltern habe, die sind auch noch in mir. Und die entfalten sich ganz selbstverständlich, oder? Wenn ich bei Aldi an der Kasse stehe und es steht ein aufreizendes Mädel vor mir, dann fällt mir das nicht schwer. Mit meinem sündigen Fleisch fällt es doch nicht schwer, sich zu entfalten, gell? Dann schaue ich hin. Oder wenn es um Geldsachen geht oder dieses und jenes. Mein altes Leben ist jetzt wie ein Fremdkörper in meinem neuen Leben als Christ. Und wenn ich das neue Leben pflege und in Christus bleibe, dann will ich das alte weghaben. Wenn du in deinem Auge einen Fremdkörper hast, dann gehst du automatisch mit dem Finger rein und versuchst, diesen Fremdkörper rauszuwischen. Und weil ich das in meinem Leben mit meiner Sünde nicht schaffe von mir aus, deswegen brauche ich immer wieder den Herrn Jesus, dann schaue ich wieder zu ihm ans Kreuz, wie er dort hängt. Und dann sage ich zu ihm, Herr, ich wollte es nicht, aber ich habe wieder gesündigt. Danke, dass du auch dafür gestorben bist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich brauche diese Reinigung jeden Tag. Und ich würde sie uns dringend ans Herz legen, geh nicht abends schlafen, bevor du nicht nochmal hinkniest und deine Sünden dem Herrn bringst. Nicht nur für das gute Wetter dankst. Die tägliche Reinigung und Heiligung, das ist eine langwierige Sache. Die Wiedergeburt zum Kind Gottes, die passiert in einem Augenblick. Gell? Ich brauche nur sagen, ja Herr, komm in mein Herz. Aber dann die Erziehung des Kindes Gottes. Das ist eine langsame und eine langwierige Sache. Bei uns Menschen sagt man geläufig, ein Kind zu erziehen ist einfach, aber das Ergebnis zu lieben ist schwierig. Ich glaube, im geistlichen Bereich ist es umgekehrt. Ein Kind Gottes zu erziehen ist schwierig, aber das Ergebnis ist immer liebenswert. Das ewige Leben ist keine Urkunde, kein Dokument, was du bekommst und eventuell wieder verlieren kannst, sondern das ewige Leben ist ein echtes Leben, das in seinem Samen in dir verborgen ist und das jetzt zur Entfaltung gebracht werden muss. Und deswegen ist dieses Leben einerseits Geschenk, ja, ganz und gar, aber andererseits auch Aufgabe. Und ich kenne viele Christen, die sagen, ich nehme das Geschenk gerne an, aber die Aufgabe, das hebe ich mir für später auf. Ich habe jetzt nicht mehr die Zeit, auf einen weiteren Text einzugehen, aber ich möchte an den Vers 29 nochmal anknüpfen, weil ich es eben angerissen habe. Wir haben vorher gesehen, wie Johannes in Kapitel 2 am Ende von Gerechtigkeit spricht und dann den Gedanken unterbricht und plötzlich eintaucht in die Gotteskindschaft, weil er so begeistert ist und sagt, seht, welch eine Liebe hat uns Gott erwiesen, dass wir Gottes Kinder sind. Aber diesen Gedanken von der Gerechtigkeit, den greift er dann in Vers 7 wieder auf. Und vielleicht möchte er mit diesem Punkt, und den füge ich jetzt einfach nur ganz kurz an, und nun, Kinder, bleibt in ihm, indem ihr euch reinigt, und zu der Reinigung gehört auch, indem ihr eure gerechte Stellung auslebt. Die Bibel sagt, das neue Leben in dir ist sündlos, es ist gerecht, es ist Liebe, vielleicht nur ganz, ganz klein, aber im Keim ist es vorhanden. Auch die Gerechtigkeit. In 2. Korinther 5, Vers 21 sagt Paulus, denn er, der von keiner Sünde wusste, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, ihn für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gerechtigkeit Gottes würden. Diese Gerechtigkeit ist jetzt in deinem Leben da. Sie ist dir zugesprochen und du darfst sie jetzt ausleben. Es geht nicht nur um eine juristische Gerechtigkeit, das auch, sondern auch um eine praktische. Frage, warum musste Maria ihren Sohn Jesus nennen? Der Engel hat es zu ihr gesagt und später dann auch nochmal zu Josef. Warum musste Josef den Sohn der Maria Jesus nennen? Er hat gesagt, sie aber wird deinen Sohn, er hat gesagt, der Engel, sie aber wird deinen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von den Sünden retten. Würden wir das auch so sagen? Wir würden vielleicht eher sagen, denn er wird sein Volk von der Strafe der Sünde retten. Denn er wird uns von der Hölle retten. Aber in meiner Bibel steht das nicht so in Matthäus 1. Steht ja nicht, dass er uns erretten will von der Hölle oder von der Strafe. In meiner Bibel steht, er wird uns erretten von den Sünden. Also er rettet dich von der Strafe der Sünde, aber genauso von der Macht der Sünde. Und ob du von der Strafe der Sünde errettet bist, das kann ich in deinem Leben nicht unbedingt sehen. Aber ob du von der Macht der Sünde errettet bist, das kann ich beobachten. Wenn ich mal eine Woche bei dir lebe. Oder du bei mir. Was ich dir nicht wünsche. Solange wir hier auf der Erde sind, werden wir sündigen. Aber weil mir Gott eine neue Natur gegeben hat, möchte ich dieser Natur mehr Raum geben und diese neue Natur trainieren. Der alte Mensch will ständig tun, wozu er Bock hat. Wenn ich heute heimkomme, nach einem Mittagessen mit einem Bruder von euch, dann ist der Gedanke da, jetzt will ich das tun, wozu ich Bock habe. Aber so will ich als Kind Gottes ja nicht mehr leben, oder? Und nun, Kinder, bleibt in ihm, wie? Indem er seine Wiederkunft erwartet. Überleg dir schon mal, was wirst du Jesus sagen, wenn er morgen wieder kommen würde. Das Zweite, indem ihr eure Gotteskindschaft begreift. Hast du wirklich verstanden, was es bedeutet, dass du zum Kind Gottes geworden bist? Nicht nur adoptiert, sondern hineingeboren in die Familie Gottes. Bleibt in ihm, indem ihr euch reinigt. Ist es dir ein Bedürfnis, dich zu reinigen? Wenn du in Sünde gefallen bist, Sünde zu bekennen, dich wieder neu aufzurichten am Kreuz und weiterzugehen. Nun, Kinder, bleibt in ihm, und lebt eure gerechte Stellung aus, indem du trainierst und es zur Entfaltung bringst, was Gott durch die Wiedergeburt in dich hineingelegt hat. Gib dich nicht zufrieden mit so einem halbschaurigen Leben in der Sünde, sondern heilige dich dem Herrn. Das, glaube ich, ist eine Botschaft, die der Johannes hier mitgibt. Amen. Ich bete nochmal. Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen, du hast so etwas Großes mit uns angefangen. Herr, du hast uns zu Kindern Gottes gemacht. Und du hast noch so etwas Großes mit uns vor, dass du uns als deine Braut in Empfang nehmen willst und uns vor dich stellen, und du willst stolz sein über uns. Herr, ich möchte dich bitten, dass wir mit diesen Gedanken leben und durch diese Welt gehen, dass wir uns unterscheiden von der Welt, die das nicht begreifen kann, ja, was mit uns passiert ist. Aber ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir wenigstens selber es stückweise begreifen und begeistert sind und darin leben. Und so möchte ich dich um deine Gnade bitten für diese Woche und für alles, was vor uns liegt. Amen.